Im Folgenden wollen wir euch die Novelle Kleider machen Leute so vorstellen, dass ihr gut in den Text hineinkommt, aber auch schon einige wichtige Textstellen etwas genauer mitbekommen habt. Fangen wir erstmal an mit der Frage, worum es überhaupt in der Geschichte geht. Die ist ja von Gottfried Keller und da geht es um ein armes Schneiderlein, so heißt es auf der Seite 3 in der Reklameausgabe, das in seiner eigenen Stadt Seldwyla seinen Job verloren hat und sich auf dem Weg in die Nachbarschaft Goldach befindet, um dort sein Glück zu versuchen. Was die Novelle angeht, so versteht man darunter eine Erzählung, die etwas Besonderes präsentiert und das auch noch häufig in einer recht dramatischen Weise. Und in vielen Novellen geht es auch um bestimmte Gegenstände, die da eine Rolle spielen. In diesem Fall sind es eben Kleider, wie der Titel ja schon deutlich macht. Kommen wir nun zum ersten Abschnitt. Da geht es nämlich darum, wie der arme Schneider in ein Grafenschicksal hineinrutscht. Wie gesagt, der Mann ist unterwegs, es geht ihm nicht gut, ne, aber er hat einen besonderen Mantel, der ihn ein bisschen edel aussehen lässt und er hat dann das Glück, von einem Kutscher in einer herrschaftlich aussehenden Kutsche mitgenommen zu werden und er wird dann am besten Gasthof des Ortes dann abgeladen. Und jetzt kommt schon das erste Problem auf Seite 5. Der Raum zwischen dem Reisewagen und der Pforte des Gasthauses war schmal und im Übrigen der Weg durch die Zuschauer ziemlich gesperrt. Mochte es nun der Mangel an Geistesgegenwart oder an Mut sein? Das sind die beiden Dinge, die ihm möglicherweise gefehlt haben. Geistesgegenwart und Mut. Eben einfach den Haufen zu durchbrechen und einfach seines Weges zu gehen. Er, der Schneider, tat dieses nicht, sondern ließ sich willenlos in das Haus und die Treppe hinaufgeleiten und bemerkte seine neue, seltsame Lage erst recht, als er sich in einem wohnlichen Speisesaal versetzt sah und ihm sein ehrwürdiger Mantel dienstfertig abgenommen wurde. Man hält ihn also für einen hohen Herrn und er rutscht da richtig rein. Aber er versucht dann doch, seinem Schicksal zu entkommen. Auf Seite 5 heißt es zunächst einmal, der Herr wünscht zu speisen, hieß es. Gleich wird serviert werden, es ist eben gekocht. Und während der Wirt mit der Köchin berät, wie man mit der ungeplanten Situation am besten fertig wird, befand sich der Schneider, so heißt es im Text auf Seite 7, in der peinlichsten Angst, da der Tisch mit glänzendem Zeuge gedeckt wurde, also Tischzeug, Tischdecke und so weiter. Und so heiß sich der ausgehungerte Mann vor kurzem noch nach einiger Nahrung gesehnt hatte, so ängstlich wünschte er jetzt der drohenden Mahlzeit zu entfliehen. Ja, denn er wird es ja nicht bezahlen können, da was da auf ihn zukommt. Endlich fasste er sich einen Mut, nahm seinen Mantel um, setzte die Mütze auf und begab sich hinaus, um den Ausgang zu gewinnen. Er will also verschwinden. Da er aber in seiner Verwirrung und in dem weitläufigen, dem großen Haus die Treppe nicht gleich fand, so glaubte der Kellner, den der Teufel beständig umhertrieb, ne, der kümmert sich also ständig um diesen Mann, weil er ihn ja für einen Edelmann hält, so glaubte der Kellner eben jener Suche eine gewisse Bequemlichkeit, also auf gut Deutsch, er will aufs Klo, und rief, erlauben Sie gefälligst, mein Herr, ich werde Ihnen den Weg weisen zeigen, und führte ihn durch einen langen Gang, der nirgendwo anders endete, als vor einer schön lackierten Tür, auf welcher eine zierliche Inschrift angebracht war. Das wird jetzt hier im Einzelnen weggelassen, wahrscheinlich stand da WC, Ladies oder irgend so etwas, nachher eher Gentleman. Und so landet der arme Schneider im Toilettenbereich. Im Text heißt es dann, also ging der Mantelträger ohne Widerspruch, sanft wie ein Lämmlein, wie ein kleines Lamm, Schaf, dort hinein und schloss ordentlich hinter sich zu. Dort lehnte er sich bitterlich weinend, seufzend an die Wand und wünschte der goldenen Freiheit der Landstraße wieder teilhaftig zu sein. Also jetzt möchte er eigentlich lieber wieder allein auf der Landstraße unterwegs sein. Dort hätte er eine goldene Freiheit. Hier ist er jetzt ja gewissermaßen gefangen. Und diese Freiheit, welche ihm jetzt, so schlecht das Wetter war, als das höchste Glück erschien. Seite 8. Doch verwickelte, sagt der Erzähler jetzt als Kommentar, doch verwickelte er sich jetzt in die erste selbsttätige Lüge. Also bisher hat er ja alles nur hingenommen. Jetzt lügt er das erste Mal, meint der Erzähler, weil der in dem verschlossenen Raum ein wenig verweilte und er betrat hiermit den abschüssigen Weg des Bösen. Das heißt, er lässt sich jetzt immer stärker darauf ein. Er hätte ja auch die Wahrheit sagen können, lass mich in Ruhe, ich will hier weg, ich bin nur ein armer Schneider. Jetzt geht es darum, wie der Schneider sich immer mehr bewirten lässt. Er kommt also jetzt gar nicht mehr drumherum. Und als er beim Trinken mal zögert, bietet ihm der Wirt gleich einen noch besseren Wein an auf Seite 9. Da beging der Schneider den zweiten selbsttätigen Fehler, indem er aus Gehorsam Ja statt Nein sagte. Und alsobald verfügte sich der Waagwirt, der Wirt dieses Gasthauses, das zur Waage heißt, persönlich in den Keller, um eine ausgesuchte Flasche zu holen. Denn es lag ihm alles daran, dass man sagen könne, es sei etwas Rechtes im Ort zu haben. Hier merkt man schon, die Leute wollen angeben mit diesem besonderen Gast und sie wollen, dass eben man nur Gutes über sie und ihre Gastfreundschaft zu hören bekommt. Jetzt geht es darum, wie der Schneider sich ins anscheinend Unvermeidliche fügt. Es geht also immer weiter, aber es kommt dann zu einer Veränderung auf Seite 10. Bisher war es nicht der Rede wert, was der Gast bis jetzt zu sich genommen. Jetzt aber begann der Hunger, der immerfort so gefährlich gereizt wurde, ne, er hatte ja nun Hunger und ständig sieht er schöne Dinge, nun den Schrecken zu überwinden. Und als die Pastete von Rebhühnern, also das Gericht, erschien, schlug die Stimmung des Schneiders gleichzeitig um und ein fester Gedanke begann sich in ihm zu bilden. Es ist jetzt einmal, wie es ist, sagt er sich, von einem neuen Tröpflein Weines erwärmt und aufgestachelt. Er trinkt also Wein und kriegt immer mehr guten Mut. Nun wäre ich ein Tor, ein dummer Kopf, ein Dummkopf, wenn ich die kommende Schande und Verfolgung ertragen wollte, also er rechnet schon damit, ohne mich dafür wesen satt gegessen zu haben. Das heißt, wenn ich schon hier jetzt jede Menge Ärger hinterher bekomme, dann will ich vorher eben mich satt gegessen haben. Das kann man mir da nicht wegnehmen. Also vorgesehen, weil es noch Zeit ist. Das Türmchen, was sie da aufgestellt haben, ne, die ihren Speisen, dürfte leichtlich die letzte Speise sein. Daran will ich mich halten, komme, was er komme. Was ich einmal im Leibe habe, im Körper habe, kann mir kein König wieder rauben. Und so ist er sich dann richtig satt und denkt erstmal nicht mehr über die Folgen nach. Jetzt spielt ihm auch der Kutscher noch einen Streich, der ihn mitgenommen hat. Das Gefühl der Leute verfestigt sich eben, einen edlen Herrn zu beherbergen. Und das liegt auch am Kutscher, der was auch zu essen bekommen hat, aber nicht so schön natürlich wie der vermeintliche Graf. Jetzt will er weiterfahren. Auf Seite 11 heißt es dann, die Angehörigen des Gasthofes zur Waage konnten sich nun nicht länger enthalten, also nicht mehr zurückhalten und fragten, ehe es zu spät wurde, den herrschaftlichen Kutscher geradezu, wer sein Herr da oben sei. Und wie er heiße. Der Kutscher, ein Schalkhafter, einer, der natürlich auch mal einen Spaß macht und durchtrieben, ne, dabei auch so etwas seltsame Sachen macht, versetzte, sagte, hat er es noch nicht selbst gesagt? Nein, hieß es. Und er, der Kutscher, erwiderte, das glaube ich wohl, der spricht nicht viel in einem Tag. Nun, es ist der Graf Strapinski. Er wird aber heute und vielleicht einige Tage hier bleiben, denn er hat mir befohlen, mit dem Wagen vorauszufahren. Also er, der Kutscher, ist es jetzt, der den Schneider hier zu einem Grafen macht. Seite 11 dann, er, der Kutscher, machte diesen schlechten Spaß, sagt der Erzähler jetzt, um sich an dem Schneiderlein zu rächen, das, wie er glaubte, statt ihm für seine Gefälligkeit, für seine Nettigkeit ein Wort des Dankes und des Abschiedes zu sagen, sich ohne Umsehen das Haus begeben hatte und den Herrn spielte. Also er glaubt jetzt, dass dieser Schneider da auf ihn gar nicht mehr geachtet hat, sich gar nicht bedanken will. In Wirklichkeit war er ja nur völlig durcheinander und hat alles mit sich machen lassen. Seine Eulenspiegelei, also so, wenn man sich einen Scherz erlaubt, aufs Äußerste treibend bestieg er auch den Wagen, ohne nach der Zeche für sich und die Pferde zu fragen. Normalerweise muss er etwas bezahlen und da kümmert er sich gar nicht drum. Das überlässt er also jetzt auch noch dem angeblichen Grafen, das heißt eigentlich dem armen Schneider. Schwang die Peitsche und fuhr aus der Stadt und alles ward so in der Ordnung befunden und dem guten Schneider aufs Kerbholz gebracht. Das heißt also, alle waren jetzt der Meinung, das ist in Ordnung. Der Kutscher fährt eben mit der Kutsche vor, der Graf ist ja hier und der wird dann schon irgendwie alles bezahlen. Dann kommen bald auch wichtige Leute aus dem Ort dazu. Sie sind am Anfang ein bisschen skeptisch. Auf Seite 13 heißt es, also das sollte ein polnischer Graf sein. Den Wagen hatten sie freilich gesehen. Auch wusste man nicht, ob der Wirt den Grafen oder dieser jenen bewirte. Doch hatte der Wirt bis jetzt noch keine dummen Streiche gemacht, er war vielmehr als ein ziemlich schlauer Kopf bekannt, und so wurden denn die Kreise, welche die neugierigen Herren um den Fremden zogen, immer kleiner, bis sie sich zuletzt vertraulich an den gleichen Tisch setzten. Das heißt, die glauben das noch nicht so ganz, aber die Kutsche ist ja da und der Wirt gilt ja als ein schlauer Mensch, und wenn der den schon hier so bewirtet, dann muss das wohl was sein mit diesem Grafen. Und dann verstehen sie sich bald gut mit dem angeblichen Grafen und beschließen schließlich mit ihm zusammen einen Amtmann in der Nachbarschaft zu besuchen, der, Seite 14, erst vor wenigen Tagen gekeltert hatte, also einen Wein geerntet hatte oder fertiggestellt hatte, und seinen neuen Wein wollten sie jetzt kosten. Einer der Herren lässt seine eigene Kutsche kommen und bald ist man unterwegs. Was den angeblichen Grafen angeht, so heißt es am Ende dieses Abschnittes, Seite 14, der Wein hatte seinen Witz erwärmt, das heißt, der Alkohol hat ihn jetzt auch ein bisschen besonders geistreich gemacht. Er überdachte schnell, dass er bei dieser Gelegenheit am besten sich unbemerkt entfernen und seine Wanderung fortsetzen könne. Er will also bei nächster Gelegenheit verschwinden. Den Schaden sollten die Törichten, die dummen und zudringlichen Herren an sich selbst behalten, denn die kümmern sich ja alle ganz intensiv um ihn, wollen von ihm profitieren, und dann sollen sie den Schaden haben. Er nahm daher die Einladung mit einigen höflichen Worten an und bestieg den Jagdwagen. Und wieder hat der Schneider Glück, er kann sogar reiten. Hier kommt ihm der Zufall zu Hilfe auf Seite 14. Nun war es eine weitere Fügung, ein Zufall, dass der Schneider, nachdem er auf seinem Dorf schon als junger Bursch dem Gutsherrn zuweilen Dienste geleistet hatte, seine Militärzeit bei den Husaren abgedient hatte. Das sind also Soldaten, die auf Pferden unterwegs sind, und demnach genugsam mit Pferden umzugehen verstand. Er konnte also mit Pferden umgehen. Wie daher sein Gefährte, der mir mitfährt, höflich fragte, ob er vielleicht fahren möge, ergriff er sofort Zügel und Peitsche und fuhr in schulgerechter Haltung, das heißt auf Deutsch, so wie man eben da als Kutscher auf so einem Wagen sitzt, in raschem Trab durch das Tor auf der Landstraße dahin, so dass die Herren einander ansahen und flüsterten: Es ist richtig, es ist jedenfalls ein Herr. Das heißt hier, alles das spielt jetzt hier seiner Rolle in die Hände. Und als nächstes werden wir dann sehen, kommt eine junge Frau dann ins Spiel. Aber darauf gehen wir dann bei nächster Gelegenheit ein. So viel also für den ersten Teil. Wie immer präsentiert von www.schnell-durchblicken.de.